Hallo und herzlich willkommen zur 41. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Manuel und wie jeden Sonntag dabei ist wieder Jonas.
Guten Morgen.
Morgen. Wir haben in den letzten Wochen ja mehrere Handelsplattformen miteinander verglichen und die Vor- und Nachteile aufgezeigt. Etwas Ähnliches haben wir auch mit unterschiedlichen Hardware-Wallet-Herstellern geplant. Bevor wir uns jedoch den Hardware-Wallets widmen, freuen wir uns heute über ein ganz besonderes Thema zu sprechen, nämlich das der Versteuerung von durch Bitcoin erzielten Gewinnen. Wir freuen uns zu diesem Zweck, Herrn Professor Dr. Jörg Andres in dieser Folge als Gast willkommen zu heißen. Hallo Jörg.
Ja, hallo Manuel.
Du bist unter anderem Fachanwalt für Steuerrecht und Autor des Buches Steuertsunami Bitcoin 2.0. Erzähl doch mal ein bisschen von dir. Wie bist du zu Bitcoin gekommen?
Vielleicht mal so ganz grundsätzlich zunächst mal das Thema Besteuerung aus dem Internet oder das Internet betreffend ist etwas, womit ich mich schon relativ lange beschäftige. Und zwar, ich habe damals nach dem Jurastudium und der Steuerberaterprüfung dann in meiner Dissertation geschrieben über die Umsatzbesteuerung von Bücherdownloads. Das war 2001. Und das war halt zu einer Zeit, als ganz viele gar nicht wussten, was ein Download überhaupt ist. Mhm. Und wir hatten damals, und das macht die Sache so interessant jetzt in Bezug auf Kryptowährungen, ein ähnliches Phänomen wie jetzt auch. Es gab keine Regelung zu diesem neuen Phänomen, zu dem neuen Phänomen des Downloads im Umsatzsteuergesetz. Und die Finanzverwaltung ist dann mal vorgeprescht und hat die Dinge so behandelt, als wäre das eben das Gleiche, als wenn ich ein physisches Buch kaufen würde. Ja? Mhm. Und ich habe mich damals gefragt, wie kann das sein? Nach dem, was ich im Jurastudium gelernt hatte, ist es ja so, dass auch im Steuerrecht, insbesondere im Steuerrecht, zunächst mal der Gesetzgeber einen gesetzlichen Rahmen vorgeben muss, damit dann die Finanzverwaltung in der Folge diesen vorgegebenen Rahmen auch ausfüllen kann. Ja? Wenn es diesen Rahmen nicht gibt, dann hat natürlich jeder Finanzbeamte das Problem, dass er eigentlich gar nicht sagen kann, warum er davon ausgeht, dass er das hier auch besteuern darf und besteuern muss. Mhm. Und wir haben ja zuletzt in der Corona-Krise vor einem Jahr schon kennengelernt und festgestellt, dass auch da bestimmte Regelungen da in dem Infektionsschutzgesetz zwar als vorhanden behandelt worden sind, aber tatsächlich nicht vorhanden gewesen sind. Mhm. Was ja jetzt zuletzt dazu geführt hat, dass der Gesetzgeber danach bessern musste.
Ja.
Oder auch das ist wieder so eine ganz aktuelle und praktische Parallele, die wir da haben zu der Situation bei der Besteuerung von Kryptowährungen. Es steht in keinem einzigen Steuergesetz der Begriff der Kryptowährung drin. Da gibt es auch nicht den Begriff der Kryptoassets, den erstaunlicherweise ein Finanzgericht und in der Entscheidung schon mal genannt hat, ohne allerdings zu erklären, was das eigentlich sein soll. Mhm. Ja, und das ist jetzt nur mal so ein kleiner Aufriss dessen, was da momentan aus meiner Sicht im Argen liegt, wo man als Berater natürlich gefordert ist, dann auch mal die richtigen Fragen zu stellen.
Ja, du hast das ja gerade schon angerissen. Das für uns hier heute maßgebliche Gesetz, zumindest in Deutschland, ist ja das Einkommensteuergesetz. Und in diesem Einkommensteuergesetz gibt es ja unterschiedliche Einkünfte. So zum Beispiel natürlich, wenn man Arbeitnehmer ist, Einkünfte aus selbstständiger Arbeit. Wenn man vielleicht schon mal Aktien gehandelt hat und die veräußert hat, Einkünfte aus Kapitalvermögen. Und dann gibt es ja noch sonstige Einkünfte. Und naja, wenn wir jetzt dieses Einkommensteuergesetz rauf und runter durchblättern, wird relativ schnell klar, dass da mit keinem Wort Bitcoin erwähnt wird oder Kryptowährungen oder Kryptoassets oder welchen Begriff man Bitcoin und Kryptowährung auch immer geben möchte in gesetzlicher Form. Also da wird nichts zu gesagt. Und naja, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie passt das zusammen? Also wie geht man mit so einem digitalen Gut um, wie Bitcoin und Kryptowährung in einer gesetzlichen Welt, die eben noch aus einer, ich sag mal, analogen Zeit stammt? Oder anders gesagt, wie geht das Finanzamt damit um und welche Konsequenzen habe ich oder welche Konsequenzen treffen mich dadurch als Privatperson?
Ja, ich denke, das Finanzamt oder jeder einzelne Finanzbeamte ist halt in dieser unangenehmen Situation, eigentlich zugeben zu müssen, dass er selbst nicht so genau definieren kann, was das im Einzelnen sein soll. Mhm. Auf der anderen Seite aber dann auch mit aller Selbstverständlichkeit gegenüber den Steuerpflichtigen so tun zu müssen, als sei das doch völlig klar. Mhm. Man Anfangen tut das Ganze ja schon mal damit, was muss ich denn eigentlich in welcher Form deklarieren? Was muss ich gegenüber dem Finanzamt angeben? Wie hat das auszusehen? Das sind ja alles Sachen, die momentan eigentlich im Detail gar nicht geregelt sind. Mhm. Und wenn jetzt bei uns hier Mandanten anfragen, dann muss ich denen auch sagen, natürlich gibt es gewisse Standards, wie ich jetzt mal vermuten würde, was das Finanzamt hier verlangen wird. Ob das aber dann tatsächlich im Einzelfall angemessen ist, das zu verlangen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Mal ein einfaches Beispiel dazu. Wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, dass er in den letzten Jahren schon Kryptogewinne erzielt hat, hat die aber bislang beim Finanzamt nicht deklariert, dann ist ja der Gedanke naheliegend, ja, dann muss ich das eben nacherklären. Und dann kommt immer die Frage, ja, wie kann ich das denn jetzt dokumentieren, wenn ich vor 5, 6, vielleicht auch nur vor 3 Jahren im Internet etwas an Bitcoin oder einer ganz anderen Kryptowährung im weitesten Sinne erworben habe, habe mir das aber damals nicht in irgendeiner Form dokumentiert notieren können. Mhm. Ja? Dann ist natürlich immer die Frage, ja, gab es denn damals überhaupt eine Möglichkeit, das, ich sag mal, standardisiert dokumentiert zu bekommen? In der Regel ja nicht. Und dann ist die nächste Frage, ja, wenn es die Möglichkeit nicht gab, kann denn dann irgendein Finanzbeamter guten Gewissens verlangen, dass genau diese Dokumentation vorgelegt wird, von der er ja auch selbst gar nicht sagen kann, wie die aussehen soll.
Ja, das stimmt natürlich. Ja?
Und das sind so viele grundlegende Fragen, die sich da stellen, dass ich mich immer wieder gefragt habe in den letzten Jahren, wenn ich dann gelesen habe, dass ganz viele Experten halt geschrieben haben, ja, private Veräußerungsgeschäfte, § 23, Absatz 1, Satz 1, Nummer 2, Satz 1, ESTG ist einschlägig. Und da sage ich, okay, wenn die das wissen, dann wüsste ich ganz gerne mal, wieso, wo das steht. Es gibt keine einzige Entscheidung, die es mal bestätigen würde. Ja? Und deswegen habe ich immer sehr, sehr viele Fragen an die Finanzverwaltung, weil ich das alles nicht verstehen kann. Und ich sage mal so, mit über 25 Jahren Berufserfahrung, glaube ich, habe ich schon ein bisschen was gesehen. Ja?
Und, das glaube ich auch.
Ja, und ich sage nochmal, es ist nicht nachvollziehbar, mit welcher Selbstverständlichkeit da Leute auch in die Enge getrieben werden. Und ich sage mal, ich kann ja verstehen, wenn ich jetzt Finanzbeamter bin, dass ich an der Stelle natürlich irgendwo pragmatisch mit den Dingen umgehen kann, weil der Finanzbeamte kann nichts dafür, dass der Gesetzgeber das einfach nicht geregelt hat.
Klar, aber die müssen ja damit umgehen, mit dem, was sie haben.
Dass der Gesetzgeber aktuell auch gar nicht erkennen lässt, dass er das mal regeln will. Mhm. Ja? Und solange das so ist, sind wir da in einem aus meiner Sicht völlig offenen Zustand, der einfach so nicht hingenommen werden kann. In keiner Richtung.
Okay, also steht man als Bürger, der eben in Bitcoin oder Kryptowährung investiert hat, vor dem Problem, dass es eben in gewisser Weise ein gesetzliches Vakuum gibt. Das heißt, wenn ich mich dazu entscheide, vor dem Finanzamt offenzulegen, dass und welche Gewinne ich durch Kryptowährung erzielt habe, sagt das Finanzamt natürlich, lieber Bürger, leg mal offen oder leg mal weiter da, was du denn für Gewinne erzielt hast. In Anführungszeichen, wenn man so möchte, lass mal die Hosen runter. Auf der anderen Seite gibt es aber eben keine verlässliche gesetzliche Regelung, die den Finanzämtern seitens der Regierung eben an die Hand gegeben wird. Das heißt, die Finanzämter werden hier auch ein Stück weit im Stich gelassen und ja, das Ganze steht eben auf sehr wackeligen Beinen.
Genau, also wie ich schon sagte eingangs, der Rahmen des Gesetzes, der eigentlich vom Gesetzgeber vorgegeben worden sein müsste, der fehlt. Mhm. Ja? Es gibt zwar, wie gesagt, aber wohlgemerkt immer, ganz analoge Phänomene, wie du schon richtig sagtest eingangs. Aber diese analogen Phänomene sind halt nur bedingt vergleichbar mit dem, was sich hier virtuell abspielt. Ja? Und wir haben also als, soviel ich weiß, erste und bislang einzige Kanzlei in Deutschland bisher einen Finanzgerichtsbeschluss erwirkt in Nürnberg. Und da hat das Gericht auch praktisch wörtlich gesagt, letzten Endes wäre es ja schon wichtig zu wissen, was man eigentlich besteuert. Mhm. Da kann ich nur sagen, genau, ja, genau das ist der Punkt. Ja, und das Finanzgericht in Nürnberg hat halt den Beschluss vom Finanzgericht Berlin-Brandenburg da wohl ordentlich auseinandergenommen und aus meiner Sicht völlig zu Recht. Mhm. Die Dinge werden nicht geprüft, es wird einfach entschieden, ohne zu wissen, um was es konkret geht. Und am Ende des Tages wird die Rechnung aufgemacht und der Steuerpflichtige soll das mal bitte schön bezahlen. Ist für mich nicht nachvollziehbar.
Okay, da würde ich nochmal gern einen Schritt zurückgehen und dich fragen, wie wird denn Bitcoin jetzt wirklich auch rechtlich behandelt? Ist es vergleichbar mit Gold? Oder gibt es denn auch schon Beschlüsse dazu? Und um dann ein bisschen in die Praxis überzugehen, mit welchem Steuersatz muss ich denn meine Gewinne aus Bitcoin versteuern?
Also wieso, wie es momentan gehandhabt wird, muss man ganz klar sagen, Trades, die man jetzt ausführt, man kauft eine Kryptowährung, veräußert die dann später innerhalb eines Jahres, dann müsste man das versteuern als sogenanntes privates Veräußerungsgeschäft nach der Vorschrift 23 ESDG, die ich vorhin zitiert habe. Und dann würde das eben besteuert werden mit dem individuellen Steuersatz. Also mit anderen Worten, wenn du 50.000 Euro im Jahr als Lediger verdienst, dann bist du fast schon im Spitzensteuersatz. Mhm. Ja, und könnte dann sein, dass du durch deine Trades darüber hinauskommst, würdest also den Höchststeuersatz dann zahlen müssen. Anders als das zum Beispiel bei Einkünften als Kapitalvermögen wäre. Da gibt es die Abwertungssteuer und da wird es halt pauschal mit 25% zunächst mal abgegolten. Mhm. Aber wie gesagt, hier in dem Bereich wird es momentan durch die Bank so gehandhabt, dass das mit dem individuellen Steuersatz auf Grundlage des Paragraphen 23 dann zunächst mal besteuert wird.
Okay, um das also nochmal ganz kurz zusammenzufassen, man kauft jetzt eben Bitcoin, hält das Ganze kürzer als ein Jahr und verkauft das dann schon wieder und macht damit einen Gewinn, dann muss ich eben diesen Gewinn mit meinem persönlichen Steuersatz versteuern. Halte ich aber die Bitcoin länger als ein Jahr und verkaufe sie dann wieder, dann ist dieser Gewinn komplett steuerfrei.
Ja, genau.
Okay, daran würde ich noch eine Frage anschließen, denn viele von unseren Hörern und auch wir persönlich selbst investieren ja in Bitcoin per Sparplan. Das heißt, wir kaufen regelmäßig Bitcoin auf monatlicher oder auch wöchentlicher Basis. Und hier ist es die Frage, wenn ich jetzt vor 4 Jahren zum Beispiel angefangen habe, in Bitcoin zu investieren, regelmäßig, und ich möchte jetzt zum Beispiel einen Teil davon verkaufen, gibt es da eine bestimmte Reihenfolge, die ich beachten muss? Also muss ich erst die alten Bitcoin verkaufen, die werden dann zum Beispiel steuerfrei, nachdem ich sie ein Jahr gehalten habe? Oder gibt es da irgendwelche Vorgaben vom Gesetzgeber?
Also laut Finanzverwaltung ist es ja so, dass dieses sogenannte FIFO-Prinzip dann zur Anwendung käme. First in, first out. Das, was du quasi zuerst eingekauft hast, würde als zuerst veräußert unterstellt werden. Okay. Ja? Und auch da ist wieder die Frage, FIFO-Prinzip, ist das hier überhaupt anwendbar? Hat nie ein Gericht bestätigt, ja? Hat die Finanzverwaltung in Hamburg, ich denke im Dezember 2017, in der Verfügung entsprechend niedergelegt. Das wird dann von anderen Bundesländern zitiert. Mhm. Ja, mit welcher Berechtigung? Was hat die Finanzverwaltung in einem süddeutschen Bundesland jetzt mit der Finanzverwaltung in Hamburg insofern zu tun? Ja, also die Fragen sind durchaus berechtigt, die man da stellen kann. Jetzt müssen wir nur 2 Dinge auseinanderhalten. Das, was ich vorhin sagte, heißt nicht, dass man die Dinge gegenüber der Finanzverwaltung nicht angeben muss. Mhm. Das muss man sehr wohl tun. Ja? Aber das, was dann die Finanzverwaltung an Beurteilung in Form eines Bescheides daraus macht, das muss man halt nicht kritiklos hinnehmen. Da kann man sehr wohl erfolgreich Einspruch gegen einlegen. Man kann die Aussetzung der Vollziehung beantragen. Das, was wir in dem Fall in Nürnberg erfolgreich getan haben, das kann man sehr wohl tun und das würde ich auch empfehlen, schon unter dem Gesichtspunkt, dass man die Bescheide offen hält für den Fall, dass vielleicht in einem Jahr, in 2 oder 3, dann das höchste deutsche Finanzgericht, der Bundesfinanshof in München, gegebenenfalls eine Entscheidung fällt, die da lautet, Kryptowährungen konnten auf der Grundlage des Paragraphen 23 Absatz 1, Satz 1 Nummer 2 Einkommensteuergesetz so halt nicht besteuert werden, weil es keine anderen Wirtschaftsgüter im Sinne dieser Vorschrift sind. Ja? Und es schließt auch nicht aus, dass der Gesetzgeber das dann regeln wird, weil er sieht, okay, da ist eine Lücke. Aber im Moment ist es einfach nicht klar.
Was hätte das dann für bereits bezahlte Steuern als Konsequenz, wenn jetzt der Gesetzgeber aktiv werden sollte und sagen würde, wir führen einen neuen Paragraph in das Einkommensteuergesetz ein und sagen, Kryptowährung oder Bitcoin ist jetzt nach Paragraph so und so zu besteuern, oder eben ein Gericht entscheiden würde, Paragraph 23 Einkommensteuergesetz, den du ja vorhin erwähnt hast, ist auf Kryptowährung nicht anwendbar. Würde man die Steuern dann ohne weiteres zurückerstattet bekommen oder wie kann man sich das vorstellen?
Wie so oft, da kommt es natürlich wieder drauf an, wie der Fall gelagert ist. Ja, ansonsten wird es ja zu einfach von der Fragestellung, natürlich auch von der Antwort her. Ganz klar, es kommt darauf an, ob der Bescheid dann eben noch offen ist. Das sagte ich vorhin mit dem Einspruch, den man da einlegen sollte. Das sollte man auf jeden Fall tun. Ja. Und das kann darauf hinauslaufen, dass man dann mittel- oder langfristig auch selbst Klage erheben muss. Es kann aber auch darauf hinauslaufen, dass zum Beispiel das sogenannte Ruhen des Verfahrens dann angeordnet wird, allerdings immer nur im Einverständnis mit den jeweils Steuerpflichten.
Okay, also die Einordnung Bitcoins in das Steuerrecht ist wahnsinnig schwammig. Aber nochmal, um ganz kurz auf das Thema Sparplan zurückzukommen, was würdest du jetzt jemandem, gerade dem Privatanleger, empfehlen, Wenn er regelmäßig in Bitcoin investiert per Sparplan, sollte man eine Excel-Liste führen, mit dem man zum Beispiel dann einträgt, wie viel man investiert hat, wann man investiert hat, wie viel Bitcoin man da gekauft hat, oder ist sowas überhaupt nicht nötig?
Also ich sage mal so, was man in Erwägung ziehen könnte, wäre ja, wenn man tatsächlich in Abständen kauft, dass man das jeweils auf eine separate Wallet zieht. Ja? Mhm. Mhm. Wobei, eins muss man natürlich auch wieder sagen, ist auch wieder so ein landläufiges Missverständnis. Bleiben wir mal beim Bitcoin. Der Bitcoin ist ja nicht in der Wallet.
Mhm, ja? Richtig.
Auch die Vorstellung ist halt so weit verbreitet und es wird so oft falsch abgeschrieben, dass alle sagen, ja, die Wallet enthält jetzt so und so viel Bitcoin. Nein,
ja,
enthält
sie nicht. Ja.
Ja? Und auch das sind eben Dinge, wenn auf der Grundlage schon ganz falsch vom Sachverhalt her gedacht wird, dann darf man sich nicht wundern, dass die Entscheidungen, die getroffen werden und die dem Bescheid letzten Endes zugrunde legen, halt genauso falsch sind.
Ja. Mhm, klar.
Und das sind die Punkte, die ich damit meine. Man muss einfach kritisch mit den Dingen umgehen. Und das fehlt mir über weite Strecken. Ja?
Okay.
Und wie gesagt, jetzt um auf die Frage nochmal zurückzukommen, es wäre auf jeden Fall sinnvoll, immer zu dokumentieren, was man in welcher Größenordnung gekauft hat, damit in der Tat, wenn man dann später auch zusammengefasst von mir aus das, was man über ein halbes Jahr am Anfang gekauft hat und auf einen Schlag veräußert, dass man sagen kann, okay, das war jetzt der Teil, ja. Und ansonsten ist es ja auch so, Bitcoin sind ja nun was anderes als, ich sag mal, eine Schachtel Nägel, ja. Mhm. Die kann man ja individualisieren, ja, die einzelnen Satoshis, die man da gekauft hat. So gesehen kann man die ja als einzelne Wirtschaftsgüter, wenn es denn welche wären oder sind, kann man die ja schon individualisieren und könnte sagen, das meinte ich vorhin, wenn man die jetzt so gesehen separat dokumentiert auf verschiedenen Wallets, dann kann man natürlich auch sagen, obwohl ich jetzt zunächst mal aus der Wallet A quasi etwas verkaufen möchte, verkaufe ich tatsächlich was aus der Wallet Nummer 4, weil ich eben sage, da habe ich von mir aus irgendeine Konstellation, die mir aus welchen Gründen auch immer lieber ist. Also ich muss nicht alles zwangsläufig so behandeln, als würde First in, First out zwangsläufig gelten, wenn ich in der Lage bin, zu dokumentieren, dass es sich halt um unterschiedliche, in Anführungszeichen, Wirtschaftsgüter handelt.
Ja? Das heißt, weil du ja gerade unterschiedliche Wallets für unterschiedliche Zahlungen ins Spiel gebracht hast, dass deiner Meinung nach eine bloße Excel-Tabelle ungeeignet wäre, um der Dokumentationspflicht gegenüber dem Finanzamt nachzukommen?
Nee, das würde ich nicht sagen. Also wie gesagt, wenn man jetzt in den Abständen hier was einkauft, reicht es völlig aus, das durch eine Excel-Tabelle zu dokumentieren. Wir haben halt in der Praxis häufiger mit Listen zu tun, die dann halt über 100 Seiten umfassen. Und die sind halt Minimum mal 30, 40, 50 Trades. Ja, also wie gesagt, deswegen, es ist nicht erforderlich, dass man das jetzt in einer ganz speziellen Art und Weise dokumentiert. Es sollte nur nachvollziehbar sein. Das ist okay. Der Maßstab.
Und daran anschließend noch eine Frage zur Nachvollziehbarkeit. Wie muss ich das denn machen? Also sage ich dann dem Finanzamt, liebes Finanzamt, ich habe heute Bitcoin verkauft und diese Bitcoin habe ich vor 3 Jahren gekauft? Oder muss ich bereits zum Zeitpunkt des Kaufs dem Finanzamt mitteilen, dass ich eben Bitcoin gekauft habe und zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich dann, wenn ich diese eben veräußere, nochmal das Finanzamt über den Verkauf informiere?
Also ich kann da in zweierlei Hinsicht Entwarnung geben. Also einmal beim Kauf muss man sowieso da keinerlei Mitteilung machen. Und selbst beim Verkauf muss man das nicht sofort tun, weil die Sachverhalte, die wir da besprechen, die betreffen ja, wenn überhaupt, in dem Zusammenhang die Einkommensteuer. Mhm. Und die Einkommensteuer ist eine sogenannte Jahressteuer. Das heißt, die wird immer erst definitiv am 31.12. des zurückliegenden Jahres. Erst dann steht ja genau fest, was über das Jahr alles passiert ist. Ja? Und wenn ich also jetzt nochmal Beispiel am 1. Dezember eines Jahres hier Kryptos verkaufe, die ich vor 3 Jahren zuvor gekauft habe, dann müsste ich das ja früh, oder könnte das frühestens dokumentiert erklären gegenüber dem Finanzamt am 1. Januar des Folgejahres.
Mhm. Ja.
Also insofern muss man, wie gesagt, weder beim Kauf noch unmittelbar beim Verkauf.
Okay, dann noch eine andere Frage, nämlich zu anderen Kryptowährungen. Und obwohl es natürlich in unserem Podcast hauptsächlich um Bitcoin geht, wird diese Frage auch sehr, sehr häufig gestellt. Denn zum Beispiel, ich kaufe jetzt mit Euro den Coin A und kaufe auf einer Plattform und mit diesem Coin A wiederum den Coin B. Was passiert da dann mit dieser Haltedauer? Wird die übernommen, in Anführungszeichen, von dem ersten Kauf oder startet die dann neu? Oder gibt es da schon eine bestimmte Behandlung, die so im Gesetz vorgegeben wird?
Und da ist auch wieder das Interessante, dass aus Sicht der Finanzverwaltung jeder, ich nenne es jetzt mal Umtausch von Bitcoin in Litecoin, von Litecoin in Ether und so weiter, dass jeder einzelne Tausch als An- bzw. Verkaufsvorgang verstanden wird, obwohl es sich ja hier nur was abspielt auf der virtuellen Ebene. Ja. Das ist aber die ganz herrschende Meinung im Moment, ja, dass man genau diesen Maßstab anlegt, auch da wieder wissend, dass die Dokumentation unter Umständen wahnsinnig schwierig ist, wenn die Dinge da eben längere Zeit zurückliegen.
Du hast ja den Punkt des Nachweises der Bitcoin-Käufe schon angesprochen, denn im Netzwerk selbst treten Nutzer ja weitgehend anonym auf. Erst wenn wir die Transaktion bis zu dem Kauf auf der Plattform zurückverfolgen, können wir die Transaktion oder eben den Bitcoin mit dem Nutzer zusammenführen, weil die Plattform ja eben die Benutzerdaten speichern. Es gibt natürlich andere Varianten noch, um solche Transaktionen komplett zu verschleiern. Die möchten wir jetzt hier überhaupt nicht ansprechen. Aber es gibt auch Kryptowährungen, die komplett auf diese Privatsphäre zielen, die diese Transaktion komplett anonym durchführen lassen wollen. Wie schätzt du es denn ein? Glaubst du denn, dass wir da irgendwann an einen Punkt kommen, bei dem dann der Staat überhaupt nicht mehr die Besitzer der Kryptowährung ermitteln kann und somit auch die Besteuerung dieser Kryptowährung gar nicht mehr möglich ist?
Also auch da müssen wir zwei grundlegende Fälle mal unterscheiden. Zum einen, ob jetzt Käufe und Verkäufe quasi nur über Börsen stattfinden oder ob die einfach off-chain stattfinden, unabhängig davon. Und solange das Letztere möglich ist und solange man jetzt nicht nur innerhalb des Wohnsitzstaates über eine Börse kaufen kann, ist es natürlich realistisch betrachtet eine schöne Wunschvorstellung der Finanzverwaltung, dass man die Dinge da irgendwo flächendeckend wird nachvollziehen können. Das wird, ich wage das mal zu prognostizieren, noch sehr lange dauern, bis man jetzt weltumspannend wirklich jede Krypto-Bewegung hier irgendwo wird nachweisen können. Ja? Und über die Mixer und Tumblr und so weiter wollen wir jetzt gar nicht sprechen. Ja, aber wie gesagt, allein schon unter dem Gesichtspunkt muss man eben ganz klar differenzieren. Auf der einen Seite ist natürlich das Prinzip der Blockchain, dass etwas unveränderlich dokumentiert wird. Aber auf der anderen Seite muss man auch realistisch sehen, auf etwas draufschauen heißt noch lange nicht, das auch entziffern können. Ja. Mhm. Und das ist halt ein himmelweiter Unterschied. Und da muss man dann wieder im nächsten Schritt fragen, wenn es so ist, dass die Finanzverwaltung sehenden Auges im Moment nur die Leute besteuert, die die Dinge auch tatsächlich deklarieren, dann muss man natürlich auch mal die Frage stellen, ist das nicht ein Vollzugsdefizit? Denn ja, ich weiß bisher nicht, in welchem Umfang überhaupt hier Steuereinnahmen tatsächlich erhoben werden im Sinne eines ordnungsgemäßen Vollzuges. Solange nämlich nicht bekannt ist, wie viele Leute überhaupt über Kryptos verfügen und was für Geschäfte die machen, in welchem Umfang, solange erkenne ich nicht, dass da ein geordneter Vollzug auch nur im Ansatz möglich sollte.
Ja, die Bedingungen, die eben gegeben sein müssen, dass eben eine Steuerpflicht besteht, sollten ja eigentlich auch für alle gleich sein.
Genau.
Und es kann ja nicht sein, dass derjenige, der sich gegenüber dem Finanzamt ehrlich einlässt und dem Finanzamt praktisch mitteilt, hallo Finanzamt hier, ich hatte Kryptowährungen, die habe ich verkauft, ich habe dem und dem Gewinn gemacht, dass jetzt nur der belangt wird. Und ein anderer, der vielleicht sagt, nö, also Kryptogewinne, Bitcoin-Gewinne und Steuer, das passt für mich gar nicht zusammen, der dann eben nicht, weil wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, ist es ja ziemlich unwahrscheinlich, dass derjenige eben seitens des Finanzamts belangt wird, der dem Finanzamt selbst nichts mitteilt, weil das Finanzamt oder die Finanzverwaltung ja nahezu keine Möglichkeit hat, eben die Transaktion nachvollziehen zu können.
Genau, und da muss man eben sehen, es wird immer Fälle geben, in denen das doch irgendwo ans Tageslicht kommt. Das sind ja so die klassischen Fälle des früheren Partners, der früheren Partnerin, ja, die dann irgendwo noch eine Rechnung offen hat, ja, die dann sagt, übrigens, was ihr schon immer mal wissen wolltet, ja, ich weiß da was. Das kann der frühere Arbeitgeber sein, der jemanden entlassen hat und der dann sagt, also da würde ich ganz gerne noch mal was zu Besten geben. Und das kann genauso gut der frühere Geschäftspartner sein, dem sowas einfällt. Also wie gesagt, es sollte sich jetzt keiner in Sicherheit wiegen, so nach dem Motto, mir kann da nichts passieren, das wäre einfach unrealistisch. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht erkennbar, wie die Finanzverwaltung in absehbarer Zeit auf Grundlage dieser Strukturen, die es gibt, da auch nur in die Nähe eines ordnungsgemäßen Vollzugs kommen soll.
Das heißt, die Gefahr, dass es in Zukunft eine Art Steuer-CD oder Steuer-DVD geben sollte, die wiederum der Staat von irgendeinem Unternehmen, das sich die Mühe macht, diese Pseudonyme, die es eben gibt, realen Personen zuzuordnen, einkauft, erachtest du als eher gering?
Also das würde ich so nicht sagen, sondern die Frage wird ja auch dann sein, selbst wenn so eine, nennen wir es mal Krypto-CD, dann auftaucht, dann ist ja die Frage, ob das, was da dokumentiert ist, tatsächlich eine geeignete Grundlage bilden kann für eine Steuererhebung. Mhm. Ja, das eine muss man ja vom anderen trennen. Wie gesagt, allein die Tatsache, dass da sowas dokumentiert wird, heißt noch lange nicht, dass die gegenwärtig existierenden Gesetze ausreichen, um das überhaupt zu besteuern.
Okay, wir haben die letzten Wochen über Plattformen gesprochen, bei denen man Bitcoin kaufen und verkaufen kann. Und bei den meisten muss man sich eben verifizieren mit einem Personalausweis. Das bedeutet, die Plattform hält alle Daten der Kunden. Gibt es denn für den Staat Möglichkeiten, diese Daten von den Plattformen abzufragen?
Davon ist auszugehen, ja. Das kann der Staat in der Tat machen. Und dann ist, wie gesagt, die Frage, wie viele Leute deswegen abwandern werden, dann sagen, okay, dann mache ich meine Geschäfte halt nicht in Deutschland, dann mache ich die anderswo. Und dann sind wir wieder bei dieser Steuergerechtigkeitsfrage, werden denn tatsächlich alle gleich besteuert, wenn man eben nur die zur Ader lässt, die tatsächlich so heimatverbunden sind, dass sie die Geschäfte nur hier machen? Oder müssen wir eben andere Maßstäbe anlegen? Und ich sage mal, vieles spricht dafür, ausgehend vom Grundgesetz, Artikel 3, ja, dass alle Menschen eben gleich zu behandeln sind. Das setzt sich fort in der Abgabenordnung. Ja, da gibt es entsprechende Vorschriften, aus denen hervorgeht, dass eben eine Gleichmäßigkeit der Besteuerung durchzuführen ist, bis hin zu dem nächsten Punkt, dass eben von der Finanzverwaltung auch die für die Steuerpflichtigen günstigen Umstände berücksichtigt werden müssen, was auch wiederum in der Abgabenordnung so ausdrücklich drinsteht. Ja? Und wenn man das alles mal zusammennimmt, ergibt sich da natürlich schon ein Geflecht, was durchaus die ganz herrschende Meinung, die wir momentan da draußen von jedem hören, der da gefragt wird als sogenannter Steuerexperte, was man dann, wie gesagt, durchaus den Eindruck gewinnen kann, das könnte auch ganz anders zu beurteilen.
Okay, du hast die Besteuerung durch Staaten schon angesprochen und da möchte ich noch einen Punkt ansprechen, denn es gibt ja viele, die sagen, Bitcoin ist ja schön und gut, aber wenn die Staaten keine Lust mehr darauf haben, fangen sie eben an, das Ganze zu besteuern, bis eben es sich nicht mehr für die Menschen nicht mehr lohnt. Glaubst du deswegen, dass es vielleicht auch in die Richtung gehen kann, dass es eine Art Steuerparadiese gibt, also Staaten, die dann sagen, okay, wir sind Bitcoin-freundlich, bei uns sind die Steuern auf Bitcoin eben gering. Glaubst du, dass es da eine Art Abwanderung für Unternehmen geben kann oder sogar für Privatpersonen?
Also ich gehe fest davon aus, dass die Steuerpolitik ein ganz, ganz maßgeblicher Standortfaktor ist. Und ich denke, wie gesagt, und deswegen auf eure Anfrage hin, ob ich bereit wäre, hier mal mit euch über das Thema zu konferieren, habe ich gesagt, ich finde es extrem wichtig, dass wir uns in Deutschland mit der Digitalisierung auch auf dem Gebiet hier im Steuerbereich beschäftigen. Denn wir müssen einfach erkennen, auch die Tatsache, dass gewisse Dinge nicht geregelt sind, haben einen negativen Impact auf den Wirtschaftsstandort. Ich habe es immer wieder mit Start-up-Leuten zu tun, die mich fragen, ja, wie sind denn die Rahmenbedingungen? Und wenn ich denen das erläutere und sage, es gibt keine entsprechende Formulierung im Gesetz, es gibt keine Gerichtsentscheidung dazu, die das wirklich mal glasklar definieren würde, dann sagen die, okay, ich bin jung, ich bin flexibel. Wo ist es denn günstiger? Ja, in der Schweiz ist es deutlich steuerfreundlicher. Ja. Und dann muss ich auch sagen, wenn ich dann höre, dass im Kanton Zug in der Schweiz seit Februar es möglich ist, dass man die Steuern mit Bitcoin und Ether bezahlt, dann ist es nur konsequent. Ja. Das ist wirklich nur konsequent, denn wenn ich auf der einen Seite sage, das sind selbstverständlich Wirtschaftsgüter, die besteuert werden können, ja, dann, weil es angeblich eine Währung sei, dann wäre es natürlich schon mal zu überlegen, ob man vielleicht auch mal in Erwägung zieht, dass man seine Steuern dann eben auch in dieser Währung zahlen kann. Ja, wie gesagt, ist noch ein weiter Weg bis dahin, aber man sieht ja, an anderer Stelle geht es schon. Und ich denke, da muss Deutschland einfach was tun. Aus dem Grund meine ich, es ist wichtig, dass wir uns mit dem Thema beschäftigen. Ja, ob jetzt einer die Auffassung vertritt, dass die Steuergesetze jetzt schon ausreichend sind oder ob eine andere Auffassung vertritt, halte ich nicht mal für so wichtig. Aber es ist wichtig, dass wir uns damit beschäftigen.
Würdest du dir dann wünschen, dass im Einkommensteuergesetz beispielsweise steht, Paragraph so und so, Bitcoin, Paragraph so und so, eine andere Kryptowährung? Oder wie stellst du dir das vor? Also was wäre so deine Idealvorstellung von einer gesetzlichen Regelung?
Also aus meiner Sicht muss man auch da wieder schauen, was ist machbar und was ist nicht machbar. Und deswegen denke ich, da gibt es meines Wissens auch einen Vorschlag vom Blockchain-Bundesverband, was die mögliche Steuerstrategie für die Zukunft anbetrifft, und da heißt es dann sinngemäß, dass gewissermaßen der Übergang von der virtuellen in die analoge Welt und umgekehrt, dass da eine Besteuerung stattfinden sollte, aber nicht, wenn, so wie vorhin Jonas sagte, wenn ich eben die eine Kryptowährung gegen die andere tausche, ja, dass da irgendwelche Gewinne entstehen sollen, unterstellt werden und vor allen Dingen auch Dokumentationspflichten hergeleitet werden, das halte ich einfach für völlig unpraktikabel. Da muss man, denke ich, einfach auch erkennen von Gesetzgeberseite, dass weniger oftmals mehr ist. Und im Moment ist halt mein Eindruck, da trifft eine analoge Steuergesetzgebung auf eine digitale Zukunft das passt nicht zusammen.
Gut, wir sind ja zeitlich schon wieder ordentlich vorangeschritten und vielleicht hast du noch Zeit für eine weitere Frage.
Ja, genau.
Perfekt. Dann würde ich nämlich gerne einen Ausblick in die Zukunft werfen und dich erstens fragen, wie siehst du die steuerliche Behandlung in 5 Jahren in Deutschland von Bitcoin? Und zweitens, glaubst du, dass wir, wie beim Thema Digitalisierung in Deutschland, auch da wieder hinterherhinken werden und uns viele andere Staaten auf dieser Welt überholen werden und da möglicherweise einen Standortnachteil bekommen?
Ich will mal versuchen, die Dinge relativ optimistisch zu betrachten, weil es macht keinen Sinn, jetzt in den Rückspiegel zu schauen. Wir müssen in der Tat nach vorne gucken und müssen mal definieren, was können wir tun. Also aus meiner Sicht, denke ich, wird es wichtig sein, dass die Digitalisierung sich, wie gesagt, auch im Steuerrecht wiederfindet, dass man, ich sag mal, von mir aus sich orientiert an den größten Kryptowährungen, dass man da gewisse griffige Kriterien entwickelt, bei denen nachvollziehbar ist, ja, das könnte etwas sein wie das, was wir bisher als Wirtschaftsgut bezeichnet haben. Aber im Angesicht der Tatsache, dass wir aktuell meines Wissens über 8.400 Kryptowährungen Stand heute haben, ist es natürlich ziemlich illusorisch, davon ausgehen zu wollen, dass die alle im gleichen Umfang eine auch nur annähernde Wirtschaftsgutseigenschaft aufweisen können.
Klar.
Da meine ich, wie gesagt, muss auch wieder ein Stück weit abgeschichtet werden, sodass wir uns aufs Wesentliche konzentrieren. Wenn das gelingt, dass wir uns, wie gesagt, auch bei der Steuergesetzgebung aufs Wesentliche konzentrieren, dann haben wir einen weiteren Vorteil, denn man muss hier eins sehen. Wenn ich auf der einen Seite die Auffassung vertrete, dass die Steuergesetze, so wie sie im Moment sind, angeblich ausreichend sein sollen, um eine Versteuerung von Kryptogeschäften zu gewährleisten, dann heißt es im Umkehrschluss aber auch immer, wenn sich jemand an diese angeblich so klaren Regelungen nicht hält, dann kann er im Extremfall auch als Steuerhinterzieher angeklagt und verurteilt werden. Und da sehe ich halt ein Riesenproblem drin im Moment. Es kann nicht sein, dass völlig unklar ist, was da eigentlich besteuert wird. Und auf der anderen Seite will man am Ende des Tages dann denjenigen vorwerfen, die das nicht ordnungsgemäß erklärt haben, im Nachhinein wohlgemerkt, was sie hätten tun müssen, obwohl das im Vorhinein keiner gewusst hat. Das kann nicht sein. Ansonsten hätten wir dann ein gespaltenes Steuerstrafrecht. Quasi in analogen Fällen würde das greifen und in den virtuellen dann eher nicht. Das kann nicht sein. Ja? Also das ist aus meiner Sicht immer so die Nagelprobe, die man am Ende machen muss. Also entweder wir kriegen klare Regelungen hin in den Steuergesetzen, dann kann man auch die Leute, die sich nicht daran halten, am Ende des Tages auch belangen. Kriegen wir das nicht hin, dann muss man eben sagen, okay, dann können wir da auch niemanden für verantwortlich machen, denn wir haben selbst nicht gewusst, um was es eigentlich geht.
Das heißt, um das Ergebnis der Folge nochmal relativ kurz zusammenzufassen, die pauschale Aussage, dass das Einkommensteuergesetz zwingend auch für Kryptowährung gilt, beziehungsweise für Gewinne, die eben durch Kryptowährung oder Bitcoin erzielt wurden, in der Pauschalität nicht ganz richtig ist. Einfach deshalb, weil die gesetzliche Regelung viel zu unklar formuliert ist. Nichtsdestotrotz würdest du dringend davon abraten, dem Finanzamt eben Gewinne zu verschweigen, insbesondere auch eben unter Berücksichtigung dessen, dass der aktuelle Stand ja so ist, dass die ja erzielten Gewinne eben nach einem Jahr ohnehin steuerfrei sind.
Genau, also so gesehen ist die Regelung eigentlich recht komfortabel, wenn man es schafft, diese Einjahresfrist wirklich, ich nenne es mal, unfallfrei zu überstehen. Ja. Aber wie gesagt, darüber hinaus muss man halt sehen, wenn man jetzt tatsächlich hier zur Ader gelassen wird vom Finanzamt, sehe ich sehr gute Chancen, dagegen vorzugehen. Und das ist genau das, was wir auch für unsere Mandanten hier erkämpfen jedes Mal. Also ich bin nicht bereit, mir da ein X für ein U vormachen zu lassen.
Ja.
Schon gar nicht, wenn das X gar nicht im Gesetz steht.
Okay, sehr gut. Ich glaube, das ist ein gutes Abschlusswort.
Ja, definitiv.
Ja, ich hoffe, das ist auch einigermaßen verständlich. Darum geht es ja auch in meinem Steuerrecht, dass man eben wirklich verständlich macht, um was es geht.
Und ich glaube, das hast du mit dieser Episode sehr gut gemacht. Und deshalb würde ich dich zum Abschluss fragen, kann man dich in irgendeiner Weise kontaktieren? Gibt es denn Kontaktdaten? Oder was ist denn eigentlich der beste Weg, um irgendwie mit dir in Verbindung zu treten? Oder möchtest du es überhaupt gar nicht haben?
Also sagen wir mal so, wir werden momentan hier schon geflutet mit Anfragen. Aber okay. Wenn es interessiert, wir haben ja einen eigenen YouTube-Channel, wo wir ab und zu mal schon mal ein Video produzieren. Im Moment eher weniger. Der heißt Andres Recht. Ich sage immer, der Name ist Programm. Und ansonsten, na klar, über die Homepage auch andresrecht.de. Da sind alle Kontaktdaten. Und wie gesagt, also wir vertreten gern die Interessen unserer Mandanten und vor allen Dingen, glaube ich, in dem Kryptobereich gibt es da viel Potenzial.
Ja, wir werden auf jeden Fall alles ganz normal verlinken, wie immer in den Episodenbeschreibungen, dann kann man es einfach nochmal nachlesen. Und dann würde ich sagen, Jörg, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
Hat großen Spaß gemacht, ja, vielen Dank.
Ja, mir auch. Also vielen Dank für eure Initiative. Ich sage, wir müssen uns um den Wirtschaftsstandort Deutschland kümmern, das ist ganz wichtig, da kann jeder einen kleinen Beitrag leisten. Ich denke und hoffe, wir haben das heute auch einigermaßen geschafft.
Das wäre toll. Vielen Dank.
Ja, danke euch.
Alles klar. Bevor wir gleich zu unseren Formalitäten kommen, gehen noch liebe Grüße raus an Oliver Shutterspeed, der uns letzte Woche beim Wäscheaufhängen gehört hat. Freut uns, wie gesagt, wenn ihr uns mitteilt, wo ihr uns hört. Und dann würde ich sagen, Jonas, leg los mit den Formalitäten.
Gerne. Also wie immer, natürlich klassisch alle Podcast-Plattformen findet ihr uns natürlich bei Spotify und bei Apple Podcast. Und gerade bei Apple Podcast gerne da eine Bewertung hinterlassen. Damit unterstützt ihr uns sehr, sehr viel damit und wir freuen uns auch wahnsinnig darüber. Und ansonsten gerne auch bei YouTube abonnieren. Da möglicherweise haben wir für den nächsten Monat ein bisschen was geplant. Also deshalb abonnieren und gucken, was so passiert dann. Und dann gerne bei Twitter, da sind wir am aktivsten unterwegs. Da könnt ihr uns auch gerne Nachrichten schreiben mit Fragen oder irgendwelchen Anregungen. Oder natürlich über unsere Homepage bitcoinverstehen.info gibt es auch da den Kontaktbutton, da ganz einfach E-Mails durchschicken und wir versuchen das so relativ schnell wie möglich zu beantworten. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns zur nächsten Folge am nächsten Sonntag wieder.
Ganz genau. Bis nächste Woche. Ciao.
Tschüss.
Ciao.